HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
Das Saarland wird immer gerne herangezogen, wenn es um Größenvergleiche geht. Da ist dann eine Waldfläche abgebrannt, so groß wie das Saarland. Oder es gab eine Überschwemmung in einem Gebiet, so groß wie das Saarland und so weiter und so fort.
Was war denn nochmal ein Saarland? Das ist ein bisschen schwer zu erklären.
Was ist der Saarländer? Die Krone der Schöpfung. Ausgestattet mit reichhaltigem Zubehör und äußerst modebewusst. Auch gilt er als großer Denker, was Erfindungen wie das Doppelweg oder der Schwenker eindrucksvoll belegen.
Genau, ja, das Schwenken war ja früher ein uralter religiöser Brauch. Der Pfarrer hat in der Kirche immer geschwenkt und die Saarländer gesagt, oh, hol mir das Weihrauch und dann mache ich die Wurst drauf, das riecht besser, ne?
Wenn ich das Saarland auf den Punkt bringen müsste, dann würde ich sagen, es ist eine Kombi aus toller Natur, aus Industriekultur und aus einer quicklebendigen Metropole. Und das alles auf engstem Raum.
Wir kennen zwar oft kopiert, sind aber leider nie erreicht. Wir kennen zwar oft kopiert, sind aber leider nie erreicht. Oh yeah!
Gott lenkt, der Mensch denkt und der Saarländer schwenkt. Der Schwenkgrill ist ein saarländisches Produkt, das offenbar identitätsstiftend wirkt. Und wenn das Grillgut dann noch auf Geschirr von Villeroy und Boch serviert wird, dann ist alles perfekt saarländisch. Das Saarland ist mit seinen rund 2500 Quadratkilometern das kleinste Flächenland der Bundesrepublik und wird gerne bei mittelgroßen Katastrophen als Referenzgröße herangezogen. Im Saarland läuft manches ein bisschen anders. Das könnte an der Nähe zu Frankreich liegen und auch daran, dass es auffallend viele Saarländer in führende Positionen schaffen. Gleich drei der aktuellen Bundesminister stammen aus dem Saarland. Gerade begeht die kleine Grenzregion mit weitreichenden Öffnungen einen Sonderweg in der Pandemie. Zeit also, dieses Bundesland mal unter das Vergrößerungsglas zu legen. Das Saarland, unbemerkt ganz groß, so haben wir heute getitelt. Das Saarland an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg gehört zu den wärmsten Regionen in Deutschland. Bis vor ein paar Jahren war das noch ein Pluspunkt. In Zeiten des Klimawandels verändert sich da die Wahrnehmung, aber das nur am Rande. Meine Kollegin Bianca Schwarz ist im Saarland geboren und aufgewachsen, in Duttweiler bei Saarbrücken. Nun lebt sie schon lange in Hessen. Bianca, für viele Besonderheiten schärft sich der Blick ja erst, wenn man länger weg ist. Was ist für dich jetzt aus der Draufsicht das Besondere am Saarland?
Da muss ich mich jetzt erstmal minimieren, weil ich könnte dir jetzt auch einen einstündigen Monolog halten über das Saarland. Aber pass auf, so die Punkte, die mich da am meisten reizen, sind einmal die Offenheit und die Gastfreundschaft und die Hilfsbereitschaft der Saarländer. Ne? Also erstmal die Menschen per se. Im Saarland brauchst du kein Google. Das ist völlig sinnlos. Wenn du irgendwas brauchst, dann gibt es so eine Zauberformel, die heißt, ich kenne du Enna, der kennt Enna, der Enna kennt und der kann dir bestimmt was helfen.
Aha, okay.
Und egal, ob du jetzt einen Job brauchst oder ob es darum geht, dass du Hilfe brauchst beim Renovieren oder irgendwas, ne? In 5 Minuten ist jemand da. Also das Saarland ist schneller als Google, was das angeht. Was ich auch toll finde, egal wo du im Saarland hin willst, es ist ja nicht weit weg. Ja, ich meine, von A nach B einmal komplett durch mit dem Auto so eine knappe Stunde. Dass man im Dreiländereck wohnt, macht natürlich auch viel aus. Ja. Ne? Also bei mir zu Hause ist es völlig normal, dass du schnell nach Frankreich fährst, da kaufst du Käse und Baguette und Wein und dann fährst du nach Luxemburg, weil da kann man nämlich günstig tanken.
Okay.
Kaffee ist günstiger, Zigaretten sind günstiger. Und auch kulturell, diese Großregion Saarlux, also Saarland, Lothringen, Luxemburg, hat auch kulturell wirklich einen Zusammenhalt, der toll ist. Die Natur im Saarland ist wunderschön, viel Wald, ganz großartige Fernwanderwege und zu guter Letzt der saarländische Dialekt.
Okay, also auf das Sprachliche, da müssen wir auf jeden Fall noch kommen. Da brauchen wir auch noch ein paar Beispiele von dir. Du hast ja schon was anklingen lassen. Diese französischen Einflüsse. Es ist ja auch so, dass an saarländischen Schulen die erste Fremdsprache Französisch tatsächlich ist. Welche Auswirkungen hat das? Was hast du da empfunden?
Also bei mir war es so, dass man in der Grundschule schon, also ab der 3. Klasse, Französisch im Unterricht hatte, aber ohne Schriftsprache. Ne? Da ging es natürlich nur um das Quatschen. Und aber auch schon im Kindergarten, ne? Also wo Sätze wiederholt werden. Setz dich mal hin, prends place à la table. Ne? Also so solche Geschichten, dass sich das schon so ein bisschen einprägt. Wenn man dann älter ist und die Schule verlassen hat, dann schwenkt das um auf die Kulinarik, würde ich sagen. Ne? Also Der Dialekt der Saarländische ist sehr geprägt von französischem Vokabular und das Essen. Die saarländische Küche ist sehr geprägt. In Saarbrücken gibt es die höchste Dichte an Sternerestaurants in ganz Deutschland, weiß fast keiner.
Mhm, Wahnsinn. Und diese Nähe zu Frankreich, also man fährt rüber zum Einkaufen, hast du ja schon gesagt. Klar, da gibt es ein ganz anderes Sortiment in den Supermärkten. Man hat frisches Baguette und alles vom Feinsten. Wird auch mehr gekocht? Hast du das Gefühl, da wird französischer gekocht in den Haushalten?
Bestimmt, weil ich dir jetzt sagen muss, dass mein Vater Koch ist.
Ah, okay.
Das heißt, meine Wahrnehmung ist da eh ein bisschen verzerrt. Vielleicht gibt es da eine größere Affinität auch zu Fisch und Meeresfrüchten mit einem großen Fischgroßmarkt in Saarbrücken. Das ist bestimmt deutlicher und natürlich auch in den Restaurants. Die Hälfte der Speisekarte, kannst du sagen, ist eine französische und die andere Hälfte ist dann saarländisch-deutsch gemischt.
Mhm. Gibt es da auch viele Freundschaften, grenzüberschreitend?
Total. Also dadurch, dass viele beruflicher pendeln, nicht nur nach Frankreich, sondern auch nach Luxemburg, entstehen Freundschaften. Es gibt in Saarbrücken auch ein deutsch-französisches Gymnasium, das auch auf das zweisprachige Baccalauréat bzw. Abitur ausgelegt ist. Da entsteht natürlich vieles. Also diese Grenzregion ist in Bewegung. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass alle Saarländer auch Französisch können oder alle Lothringer auch Deutsch. Aber man kommt klar. Das läuft.
Aber so ein bisschen was hat man auf jeden Fall gehört in der Schule. Wenn es da erste Fremdsprache ist, dann ist ja klar, da hat man schon einen Grundstein. Kommt denn das Englische da auch nochmal irgendwann ins Spiel oder ist das dann ganz freiwillig?
Sehr spät. Warte, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Sehr spät. Ich war in einem sprachlichen Zweig an einem Gymnasium. Das hat bei mir bedeutet, ab der 5. Klasse Französisch, dann auch in Schriftform, ab der 7. Klasse Latein. Und erst ab der 9. oder 10. bin ich nicht mehr so ganz sicher, kam auch Englisch dazu.
Aha, das bedeutet ja auch, kann ich mir vorstellen, dass sich der Musikgeschmack mehr am Französischen ausrichtet und weniger am englischen Pop, der ja im Rest des Landes einen großen Einfluss hat.
Also ich glaube, der englische Pop ist auch schon massiv, klar. Ne? Aber ich habe auch eine profunde Liebe zu Chansons. Aha. Man besucht ja natürlich auch Konzerte über die Grenze. Es gibt ganz tolle Festivals auch in Grenznähe, sag ich mal, wo man vielleicht so 2 Stunden fahren würde vom Saarland aus. Das prägt natürlich anders, ne? Auch wer in Saarbrücken vorbeikommt. Also ich erinnere mich, eins meiner ersten Klavierkonzerte war von Edith Piaf, ne? Weil das ist halt um die Ecke.
Prägt das auch das Bewusstsein, dass man sich irgendwie ein bisschen anders fühlt als der Rest von Deutschland, dass man so eine Sonderstellung hat?
Das glaube ich fast nicht, weil, ich meine, mir fällt es jetzt schwer, das zu vergleichen, weil ich habe ja jetzt nur das Saarland, aber anders in dem Sinne nicht. Was vielleicht für Saarländer auffällig ist, wir werden schon immer mehr so ein bisschen wie Ostdeutschland betrachtet. Ja? Also ich kriege auch ganz, ganz oft erzählt, ja, ihr seid ja auch wie die DDR. Und dann bin ich immer kurz verwirrt und dann so, ihr kamt ja in den 50ern dazu, also seid ihr das älteste neue Bundesland. Und so, oh ja, okay, aber das ist 70 Jahre hin. Na, egal.
Ich brauche immer ein paar Generationen. Der Dialekt, da sind natürlich dann auch die französischen Einflüsse ganz prägend. Gib uns doch mal ein paar Beispiele. Was klingt so schön im Saarländischen.
Ja, ich schwätze ja als Saarbrücker platt. Ne? Wer der Heinz Becker noch kennt, uns Hilde, das ist genau der Dialekt, den ich schwätze. Aber so klein das Saarland ist, da gibt es 2 Dialekte, das Saarbrücker platt und das Saarlouier platt. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das Saarlouier platt verstehe ich kaum.
Ah, da gibt es eine Sprachgrenze innerhalb des kleinen Saarlandes.
Ja, ich switch jetzt nochmal ins Hochdeutsche.
Ja, das ist besser.
Also Saarbrücker Platt hast du ja jetzt gerade gehört. Ich glaube, das ist ganz gut verständlich.
Ja, doch.
Ist am Französischen und am Deutschen orientiert. Das Saarlouier Platt, da sind wir schon Richtung Luxemburg gerutscht, ist am Moselfränkischen und dann am Luxemburgischen orientiert. Und da gibt es so einen Satz, mit dem ich dir, glaube ich, klar machen kann, was das heißt. Ja. Lumolole lederlo.
Aha.
Klingt wie, ich bin echt
wie Lummerland irgendwie.
Ja, oder ich bin sehr betrunken und rutsch gleich senkrecht an der Wand runter. Ja, lume lolo lederlo. Lun im Luxemburgischen ist
mit
gucken.
Mond.
Ach nee. Gucken, ne? Und gucken. Wenn du jetzt zum Beispiel deinen Schlüssel suchst, ja, würde der Saarlouier zu dir sagen, lume lo, schau doch da, lo lederlo, da liegt er doch.
Okay, also wenn man es weiß, dann kann man sich so ein bisschen einhören, aber schwierig. Ja.
Tatsächlich komplett anderer Sprach- und Wortstamm, aber natürlich kommen wir klar untereinander. Das funktioniert.
Noch ein kurzer Blick auf die Schönheiten der Natur im Saarland. Waldreich, das ist klar, also viele, viele Bäume, viele Naturschutzgebiete. Was kannst du uns noch empfehlen?
Was ich immer sehr gerne mag, unmittelbar vor Saarbrücken liegt der Saarbrücker Urwald, der heißt auch tatsächlich so. Das ist eins dieser Waldgebiete, die nicht mehr bewirtschaftet werden, also der verfallen, verkommen, verwildern darf. Und das schon seit rund 40 Jahren. Also da ist es mittlerweile sehr, sehr atmosphärisch. Es ist ganz anders als jeder andere Wald. Und da laufen auch immer verrückte Saarländer und Saarländerinnen durch und hängen so Windspiele in die Bäume oder Hängematten. Das wird nicht gemacht, sondern machen die Leute halt selbst. Und das ist so ein ganz verwunschenes Waldstück. Kennt kaum jemand, würde ich sehr empfehlen.
Das Saarland bietet eine Menge, wie uns Bianca Schwarz gerade erzählt hat. Da haben wir schon mal Lust bekommen auf dieses kleinste Bundesland.
Mehr als nur der Parkplatz von Frankreich. Das ist nämlich das größte Image des Saarlandes.
Bianca Schwarz, die Saarländerin in unserem Tagteam, hat uns einen Überblick gegeben über die Vorzüge und Besonderheiten ihrer Heimat. Danke, Bianca. Das ist eine wechselvolle Geschichte, die das Saarland bis heute prägt. Die Marketinggesellschaft der Saarwirtschaft wirbt zum Beispiel mit dem Slogan: Wir waren schon deutsch, französisch und unabhängig und sind es immer noch. Der Unabhängigkeitsdrang zeigt sich gerade im Sonderweg, den das Saarland geht. Während andere über einen Brücken-Lockdown nachdenken, eröffnet Ministerpräsident Tobias Hans den Saarländern Perspektiven. Außengastronomie, Fitnessstudios, Kinos und Theater dürfen seit gestern im Saarland wieder öffnen. Voraussetzung für alle, die das nutzen wollen, ist ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. An dem Projekt gab es bundesweit viel öffentliche Kritik und auch Experten sehen den Modellversuch mit Blick auf die Infektionslage doch kritisch. Und die Menschen im Saarland, wie intensiv wurden diese neuen Freiheiten gleich am ersten Tag genutzt? Bei 2 bis 6 Grad und Schneeschauern? Patrick Wirmer war für uns dabei.
Die beschauliche Innenstadt von Saarlouis wirkt so belebt wie in Vor-Corona-Zeiten. Gerade hier in der selbsternannten französischsten Stadt des Saarlandes wird gerne flaniert, trinkt und isst man gerne auf den vielen Außenterrassen. Auch wenn es nur 5 Minuten Sonne zwischen den Schneeschauern gibt.
Wir waren ja lang genug zu Hause. Ein bisschen Leben zurück.
Also man genießt es jetzt doch einmal, hier ein bisschen feiern, ein Bierchen und dann natürlich wieder zurück in die 4 Wände.
Endlich wieder bedient zu werden und ja, einfach ein Ausgleich zum stressigen Alltag.
Auch in der Kneipe zum Steinpilz läuft wieder das Bier. Die ersten Gäste waren bereits am frühen Morgen da, vor allem Stammkunden.
Ja, immer schön gedeckt.
Ihr hätten die Gäste gefehlt, sagt die Wirtin, genauso wie der Umsatz. Zwischenzeitlich war sie kurz davor, alles hinzuschmeißen. Die Terrassenöffnung, der letzte Strohhalm, um endlich Geld in die Kasse zu spülen. Eine Rechnung, die aber wohl kaum aufgeht.
Also Fass haben wir keinen angeschlossen, weil das funktioniert nicht. Also dann sind die Kosten zu hoch. Eigentlich sind die Kosten so oder so zu hoch. Man macht eigentlich auf und macht Minus.
Zu unsicher die Prognosen, zu kompliziert die Regelungen. Im italienischen Eiscafé La Gondola gibt es daher keine Terrasse.
Weil wir wissen gar nicht, wie die Vorschriften sind. Wir sind noch gar nicht benachrichtigt, ob die Kunden Corona-Test vorweisen sollen oder nicht.
Auch das Wetter sei schuld. Die Lust auf Eis bei eisigen Temperaturen hält sich in Grenzen.
Ich denke, das Wetter spielt eine Riesenrolle, nicht nur heute, sondern auch für die nächsten Tage.
Sagt auch Frank Horath, Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Landesverbandes.
Nach einer Umfrage, die wir letzte Woche gemacht haben, haben 18% unserer Mitglieder, die über eine Außengastronomie verfügen, gesagt, wir machen am Dienstag voraussichtlich auf. Weitere 20% haben gesagt, wir nicht vielleicht am ersten Tag, aber in der ersten Woche werden wir aufmachen. Und 60% haben gesagt, das ist für uns noch zu früh.
Ein holpriger Start in das Saarland-Modell. Zwar unterstützt der DEHOGA die Öffnungsstrategie, allerdings blieben noch viele Fragen offen.
Skeptisch sind die Mitglieder auch, was die Selbsttests vor Ort angeht. Hier sind wenige nur bereit, diese durchzuführen.
Der Betreiber des Lavazza-Cafés in der Altstadt musste hingegen noch nicht selbst zum Stäbchen greifen.
Allerdings hatten wir heute Morgen eine Gruppe von 4 jungen italienischen Gästen von uns, die uns dann mit dem Test gesagt haben, hier, wir haben extra einen Test gemacht für heute mal unseren Espresso mit Stiel in der Tasse zu trinken.
Der Wirt glaubt an den Optimismus und an ein strenges Hygienekonzept. Mit großen Pfeilen auf dem Boden und eisernen Gartengittern hat er die Fußwege auf und von der Terrasse genau markiert. Leben in der Lage.
Wir haben uns das nicht als Problem jetzt herausgepickt, sondern als Situation. Und sind am Abend zufrieden, wenn wir dann doch ein bisschen Umsatz gemacht haben und uns uns eigenständig über Wasser halten können.
Auch wenn längst nicht alle Geschäftsinhaber mitmachen, seit heute ist im Saarland jedenfalls noch mehr möglich. Was jetzt noch fehlt?
Als nächstes würde ich gern geimpft werden.
Was noch fehlt, sind die Impfmöglichkeiten für alle. Da hat das Saarland dann keine Sonderstellung. Allerdings konnten dort schon mehr Menschen immunisiert werden als im gesamtdeutschen Durchschnitt. Aber das reicht noch lange nicht, um die Fallzahlen im Zaum zu halten. Da sind also einige noch skeptisch, ob sich die Öffnungen im Saarland-Modell für sie lohnen. Und noch sind auch im Saarland touristische Übernachtungen nicht erlaubt. HR2 Kultur der Tag, das Saarland unbemerkt ganz groß, so haben wir heute getitelt. Heinz Becker ist auch schon mal erwähnt worden in der Sendung. Heinz Becker ist seit 1982 schon eine Bühnen- und Filmfigur des Kabarettisten und Schriftstellers Gerd Dudenhöffer, einem, Sie ahnen es, Saarländer. Und weil der Saarländer ja, wie wir schon erfahren haben, durch die Nähe zu Frankreich auch eine große Kochaffinität hat, können wir von Heinz Becker auch kochen lernen. Und da fangen wir jetzt mal ganz rudimentär an.
Liebe Kochfreunde, für unseren heutigen Kochkurs habe ich mir etwas Ausgefallenes einfallen lassen. Was brauchen wir dazu? Nun, zunächst zwei frisch gewaschene Hände. Die ja in aller Regel jede Hausfrau zu Hause in der Küche hat. Eine frische Semmel noch geschlossen und eine Packung in feine Scheiben geschnittenen Käse. Schneiden Sie nun mit einem kleinen, feinen, scharfen Messer die Semmel quer durch, müssen dabei darauf achten, dass die Semmel nicht mehr in der Tüte ist. Die beiden Semmelhälften legen Sie nun auf den Küchentisch an eine dafür vorher eigens freigemachte Stelle. Eine der beiden Semmelhälften bestreichen Sie nun dünn oder etwas stärker, je nach Geschmack, mit Butter. Das Aufstreichen der Butter geht hier ähnlich wie bei Brotschnitten. Wir haben das ja schon einmal in einer unserer früheren Sendungen behandelt. Auf die mit Butter bestrichene Semmelhälfte legen Sie nun eine oder zwei, Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, Kochen soll ja Spaß machen, legen Sie also nun eine oder zwei Käsescheiben. Denken Sie daran, dass Sie die dünnen Plastikfolien zwischen den Käsescheiben herausnehmen.
Wie dieser kleine Kochkurs endet, das hören wir dann später noch in der Sendung. Gerd Dudenhöffer und seine Bühnenfigur Heinz Becker durften natürlich nicht fehlen, als Peter Zudeik vor mehr als 10 Jahren eine kleine Zusammenstellung von bekannten Menschen aus dem Saarland gemacht hat. Zudeiks Blick auf die Saarländer ist grundsätzlich eher kritisch, was bei den vielen positiven Dingen, die wir schon gehört haben, aber auch wichtig ist. Kritisch, aber fair.
Also man muss jetzt auch mal fair sein. Nein, man muss natürlich nicht. Keiner muss müssen, aber wir wollen jetzt einfach mal fair sein. Es kommen nämlich auch ganz respektable Menschen aus dem Saarland. Die sind nicht alle nur doof oder unerträglich oder peinlich oder alles zusammen. Also wie die Saarländer, die man so kennt. Heinz Becker zum Beispiel. Vielmehr Gerd Dudenhöffer, der die Figur Heinz Becker erfunden hat, was nicht schwer war. Er musste halt nur sich selbst spielen und seine saarländischen Mitmenschen. Heinz Becker ist der lebende Beweis für die These, dass die Unfähigkeit zur Kommunikation nicht nur an der Sprache liegen muss. Obwohl das Saarländische rein sprachlich den Vorgang des prinzipiellen Nichtverstehens ungemein erleichtert. Die reden halt immer, als hätten sie noch die Wattestäbchen vom Zahnarzt in den Backentaschen und sie gucken so, als täte die Betäubung noch ganz doll wirken. Aber gut, wir wollten ja fair sein und von durchaus respektablen Saarländern berichten, von Gerhard Schröder zum Beispiel. Nein, nicht der Niedersachse aus Nordrhein-Westfalen, der als Fußnote der Weltgeschichte endete und jetzt viel Geld als Gasmann verdient. Gerhard Schröder aus Saarbrücken ist gemeint. Von 1953 bis 1969 nacheinander Innenminister, Außenminister und Verteidigungsminister unter Adenauer, Erhard und Kiesinger. Armin Hari, der Ausnahmesprinter, Joachim Deckarm, der Ausnahmehandballer, Heinrich Marx, der Vater von Karl Marx, geboren 1777 in Saarlouis, Ludwig Harich, deutscher Schriftsteller, Max Ophüls, deutscher Regisseur. Also, wenn man sich anstrengt, kriegt man schon eine Handvoll richtiger Menschen zusammen. Auch die Politiker aus dem Saarland sind nicht alle Stinkstiefel. Klaus Töpfer zum Beispiel ist ganz okay. Ja gut, das ist kein geborener Saarländer, aber er war da ein paar Jahre als CDU-Politiker aktiv, bevor er nach Rheinland-Pfalz ging. Also gilt er für die Saarländer als Saarländer. Die zählen jeden dazu, der da mal kurz aufgeschlagen ist. Friedrich Nowotny, Manfred Sechsauer, Dieter Thomas Heck, Peter Hane, alle stehen im Saarland-Prominenten-Lexikon drin, bloß weil sie mal beim Saarländischen Rundfunk gearbeitet haben oder an der Uni Saarbrücken waren, wie Franz Josef Degenhardt. Ja gut, über den Rest muss man nicht mehr reden. Alles Weitere erklärt sich durch die Schalmei. Also nicht das historische Holzblasgerät, sondern die Martinstrompete, die in der Arbeiterbewegung eben auch Schalmei hieß. Da muss man ganz schön reinpusten, damit was rauskommt. Und das setzt den Kopf ungemein unter Druck. Bei Erich Honecker, geboren in Neunkirchen an der Saar, hat man das Ergebnis am deutlichsten studieren können. Der Schalmeienbläser kriegt mit der Zeit so eine Art Presskopf, aus dem nichts Gescheites mehr rauskommt. Und dabei muss der Saarländer nicht mal Schalmei blasen. Der unter Dauerdruck stehende Presskopf ist ihm irgendwie gegeben, nur die Erscheinungsformen sind unterschiedlich. Frühgreisenhafte Demenz bei Honecker, machtversessene Allwissenheit bei Oskar Lafontaine, präpotentes Gegockel bei Rudi Assauer, unentwegter Sozialreform- und Weltverbesserungsdruck bei Peter Hartz 1 bis 4, ein Druck, der sich bei Nichtbefriedigung in kriminelle Energie entlädt. In leichteren Fällen, wie bei Jutta Gusenburger und Norbert Maria Berger, kommt infantil debiler Singsang dabei heraus. Die Therapie, man nennt sich Cindy und Bert und leistet seit Jahrzehnten einen entscheidenden Beitrag zur akustischen Umweltverschmutzung. Das Saarland ist schließlich für alle da.
Hart, aber fair. Soweit die lange Liste der Saarländer und derer, die dafür gehalten wurden. Aktuell offenbart der Blick auf die Bundespolitik, dass gleich drei Bundesminister aus dem Saarland kommen. Ich hatte es eingangs bereits erwähnt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Außenminister Heiko Maas. Und selbstverständlich finden sich im Bundestag dann noch weitere Saarländer. Uli Haug ist Korrespondent in Berlin. Gibt es sowas wie eine Saarland-Connection, einen besonderen Zusammenhalt unter den Saarländern im Berliner Politikbetrieb?
Ja, im Saarland gibt es den Spruch, jeder kennt jeden so quasi, und das gilt auch für die Politiker natürlich aufgrund der Kleinheit des Landes, und viele, die auch in Berlin Karriere gemacht haben, kennen sich zumindest auch aus der saarländischen Landespolitik, vor allem allen voran auf der einen Seite Heiko Maas, der ja immer wieder versucht hat, Ministerpräsident zu werden und gegen Peter Müller und dann gegen Annegret Kramp-Karrenbauer mehrmals verloren hat, und die beiden kennen sich eben auch aus einer gemeinsamen großen Koalition im Saarland, sind per Du und haben da eben auch schon sehr lange miteinander gearbeitet. Einer, der da ein bisschen raussticht, ist Wirtschaftsminister Altmaier. Der hat letztlich seine Karriere in Brüssel und in Berlin gemacht, hat also mit der saarländischen Landespolitik weniger zu tun gehabt.
Aber dieses Verhältnis Maas und Kramp-Karrenbauer, das ist ja dann durchaus ein bisschen angespannt. Die beiden waren ja offensichtlich öfter schon Konkurrenten, und die Verteidigungspolitik und die Außenpolitik haben ja viele Überschneidungen.
In der Tat, also da ist es meistens so, dass die Außenpolitik den Takt vorgibt und die Verteidigungspolitik dann sozusagen angefragt wird, wenn Bedarf ist. Und insbesondere als Annegret Kramp-Karrenbauer den CDU-Vorsitz innehatte, hat sie versucht, eben auch außenpolitisch zu punkten, beispielsweise durch eine Sicherheitszone für Nordsyrien. Das war ein Vorschlag, der sehr schlecht von ihr vorbereitet worden ist. Und das war einer der Fälle, wo es dann auch öffentlichen Dissens mit Heiko Maas gegeben hat, und das ist ja auch jetzt letztendlich in der Rückschau negativ für Annegret Kramp-Karrenbauer ausgegangen.
Die Verbindungen der Verteidigungsministerin zum Saarland, die sind recht präsent in der aktuellen Politik. Wie spielen die in diesen Modellversuch hinein, den das Saarland jetzt gestartet hat mit den Öffnungen?
Nun, Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Verteidigungsministerium auch den obersten Befehlshaber sozusagen aus dem Saarland. Den hat sie zwar nicht bestimmt, aber der Generalinspekteur der Bundeswehr war vorher auch Leiter des saarländischen Landeskommandos, General Zorn. Und da gibt es also sehr gute Verbindungen, die man auch nutzt. Das Saarland hat sehr früh Bundeswehrsoldaten für die Pandemiebekämpfung eingesetzt, hat auch sehr viele eingesetzt. Und jetzt hat man eben auch in Lebach am vergangenen Wochenende eine 24-Stunden-Impfstation mithilfe der Bundeswehr aufgebaut. Also da gibt es Kontakte, und die werden auch durchaus vom neuen oder amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans genutzt. Also die Wege sind da vergleichsweise kurz.
Das Saarland hatte ja nochmal ein Sonderkontingent an Impfstoff bekommen. Was war da der Grund? Das hatte ja mit dem Modell eigentlich nichts zu tun.
Das hatte mit dem Modell überhaupt nichts zu tun. Dieser Impfstoff kam von der Europäischen Union und war für Grenzregionen gedacht. Und in der Moselle, im Nachbardepartement auf französischer Seite, also in Lothringen, schlägt insbesondere die südafrikanische oder aus Südafrika stammende Variante des Coronavirus zu. Und deswegen hat es eben diesen 80.000 Dosen BioNTech-Impfstoff ursprünglich mal gegeben. Das hat dann der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans nicht genutzt, um seine Grenzgänger zu impfen, sondern er impft jetzt grundsätzlich die Bevölkerung, hat mehr Impfstoff zur Verfügung, und das ist natürlich auch ein Teil, der bei diesem Öffnungsmodell Saarland eine Rolle spielt.
Ministerpräsident Tobias Hans von der CDU geht mit seinem Saarland-Modell ja einen deutlich anderen Weg als die anderen. Das ist nicht CDU-Linie, was er da macht. Gerade hat ja Laschet einen Brücken-Lockdown vorgeschlagen. Lässt man dem Saarland aufgrund der Größe vielleicht, weil es so klein und unbedeutend scheint, zumindest da mehr durchgehen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich möchte hier auch nochmal auf die Parteien eingehen. Ja, also das wird oftmals unterschätzt. Wenn Sie sich die CDU anschauen, dann ist der saarländische Landesverband sehr, sehr gut organisiert. Das hat Annegret Kramp-Karrenbauer zumindest geholfen, in die Position der Parteivorsitzenden zu kommen. Der saarländische Landesverband der CDU zum Beispiel ist der siebtgrößte im Vergleich aller CDU-Landesverbände. Das heißt, im Osten gibt es alle Landesverbände im Osten sind kleiner als der saarländische. Also das darf man nie unterschätzen. Und ähnlich sieht es auch für die SPD aus. Also wenn man sich die beiden vermeintlichen oder ehemaligen Volksparteien anschaut, dann sind die im Saarland noch relativ gut organisiert. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, was die Machtposition eines Ministerpräsidenten von so einem kleinen Bundesland angeht.
Wir haben es ja auch gehört, Honecker, Lafontaine, es gab schon früher eine gewisse Häufung von Politikern mit Wurzeln im Saarland. Woran könnte das liegen? Ist das durch die Geschichte eine stark politisierte Region?
Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, auch wenn das in der Bundespolitik, glaube ich, aktuell nicht mehr so im Blickfeld ist, was das Saarland und was die deutsch-französische Position angeht. Aber was man letztlich für Saarländer sagen kann, ist, glaube ich, dass sie im Großen und Ganzen gute Kommunikatoren sind. Das ist auch ein Vorteil, den beispielsweise Wirtschaftsminister Altmaier hat. Er gilt als Netzwerker, weniger als Umsetzer, was ihm ja häufig angekreidet wird, beispielsweise jetzt auch, was die Corona-Hilfen angeht, da hat er kein gutes Bild gezeichnet. Aber im Endeffekt sind sie gute Kommunikatoren und sie sind auch durchaus in der Lage, Kompromisse zu finden. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das versucht, einen Kompromiss zu schmieden, auch innerparteilich. Wir erinnern uns an den Streit mit der thüringischen CDU. Da ist sie mit diesem eher, sage ich mal, sanften Kurs gescheitert, und Armin Laschet fährt einen ähnlichen Kurs. Ob es ihm dann gelingt, Kanzlerkandidat zu werden, ist eine andere Frage.
Uli Haug über die Saarländer im politischen Berlin, die aus großen Landesverbänden in ihrer Heimat kommen und die nicht ganz unbeteiligt sind daran, dass das Saarland-Modell jetzt mit vielen Testmöglichkeiten ausgestattet ist und auf Hilfe der Bundeswehr zurückgreifen kann. Das Saarland, besonders waldreich, aber die Bevölkerungsdichte liegt mit 384 Einwohnern pro Quadratkilometer deutlich über dem Bundesschnitt. In Hessen sind es fast 100 weniger, 298 Einwohner pro Quadratkilometer. Der Wald ist auch Topic im neuesten Krimi aus dem Saarland. An Ostern gerade gab es einen neuen Tatort mit einem Fall für die Saarbrücker. Der Herr des Waldes. Das Ermittlerteam, die Hauptkommissare Leo Hölzer und Adam Schürk, haben einen Mord an einer Schülerin aufzuklären, die tot im Wald gefunden wird. Und es gibt noch einen Erzählstrang, der die Beziehung der beiden Ermittler in den Fokus nimmt. Da geht es um den Vater von Adam Schürk, der 15 Jahre lang im Koma lag.
Dein Vater ist aufgewacht.
Ja, wann?
Vor 2 Monaten.
Und warum sagst du mir nichts?
Genau deswegen, Leo, weil du ausrastest.
Ja.
Und du? Du bist ganz cool, oder?
Wir erinnern uns an die dunkle Geschichte, die die beiden Kommissare verbindet. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Adam Schürk ist damals regelmäßig von seinem Vater verprügelt worden, bis Leo Hölzer seinem Freund zur Seite gesprungen ist und dem Prügelvater einen Spaten über den Schädel gezogen hat.
Kann er sich erinnern an den Tag? Konnte noch nicht mit ihm drüber sprechen. Du musst rausfinden, was er weiß.
Ich lasse ihn keine Sekunde aus den Augen.
15 Jahre lang lag der im Koma. Jetzt ist er wieder da.
Und von dem Toten auch verstanden.
Ich erinnere mich an das, was ich dir angetan habe. Wenn du kannst, verzeihst du mir.
Das ist die Nebengeschichte in diesem Tatort. Denn eigentlich müssen die beiden Ermittler mit ihren Kolleginnen Pia und Esther den Mord an einer Schülerin aufklären.
Jessica Pohlmann, 18 Jahre. Todesursache, Messerstich ins Herz. Ihr Brustkorb wurde anschließend eröffnet, das Herz rausgerissen und nachträglich wieder dort platziert.
Scheiße.
Verdächtig sind Jessys Mitschüler, die alle scharf auf die hübsche 18-Jährige waren. Auch Lehrersohn Clemens.
Sie hatte jemanden kennengelernt. Ich weiß aber auch nicht, wer es war.
Was verliebt in sie?
Alle waren in sie verliebt.
Verdächtige gibt es zuhauf, aber keine heiße Spur.
Wir haben nichts. Keine verwertbaren Spuren am Tatort, keine an der Leiche.
Dann finden die Kommissare Hinweise auf einen ominösen Waldmenschen, der in einer Höhle hausen soll. Was weiß er über den Mord? Starker zweiter Fall des neuen Saarbrücker Teams, auch wenn es mir ein paar Zufälle zu viel sind. Aber das Duo Hölzer-Schürk überzeugt wieder. Ihre beiden Kolleginnen hätte man sich allerdings sparen können. Sie kommen weiterhin nur als schnippische, unsympathische Stichwortgeberinnen rüber.
Hast du noch Mittagessen? Hast uns wenigstens was mitgebracht?
Trotzdem, die Saarbrücker können das hohe Niveau des ersten Falls halten. Ich vergebe 4 von 5 Blaulichtern.
Philipp Münscher über den Saarland-Tatort. 4 von 5 Blaulichtern für den jüngsten Tatort des Teams aus Saarbrücken. Drehbuchautor ist Hendrik Hölzemann. Hallo, Herr Hölzemann.
Hallo, hi.
Sie sind kein Saarländer, Herr Hölzemann. Wie entwickeln Sie die Geschichten? Wie kommt das Saarland da ins Spiel bei Ihrem Tatort?
Ja, also ich entwickle die Geschichten natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit einem Team von Leuten. Und da sind natürlich zunächst mal die Redakteure und auch der Produzent, in dem Fall vor allen Dingen Christian Bauer, der ist soweit ich das weiß, waschechter Saarländer. Naja, also im Endeffekt ist es natürlich schon immer so, von meiner Warte aus ist es zunächst mal ein Film, ein Krimi, das folgt gewissen dramaturgischen Gesichtspunkten und das steht für mich natürlich auch erstmal im Vordergrund. Und dann, dadurch, dass es ein Krimi ist, muss natürlich auch einer sterben. Ich persönlich nehme das immer sehr ernst, also ich denke, das ist so die drastischste Form des menschlichen Mit- oder Gegeneinanders. Ja, da muss man sich auch genau überlegen, okay, warum macht einer sowas und so weiter. Und wenn wir dann sozusagen eine Idee entwickelt haben, dann frage ich auch schon mal, was ist jetzt besonders im Saarland? Also wir haben da am Anfang eine Liste gemacht, was es da alles gibt, was es alles so auch an Besonderheiten gibt, Lokalkolorit und so weiter. Und das heißt, ich mache das dann in enger Absprache eigentlich mit den Jungs und Mädels, die sich da auskennen.
Also erst kommt der Fall und dann kommt die Region ins Spiel.
Ja, also so muss ich ganz ehrlich sagen, so ist es für mich. Im Grunde schon, weil tatsächlich ich natürlich in vorderster Front einfach Dramaturg und Autor bin und da geht es dann schon eher erstmal um die Form als um das Setting. Also erstmal kümmere ich mich darum, dass ich einen glaubhaften Mord, eine Geschichte, die mich interessiert, ein Thema, was mich interessiert und dann gucke ich, was kann man dazu gewinnen durch den Ort, wo es spielt.
Sie haben gesagt, Sie haben so eine ganze Liste gemacht mit Besonderheiten des Saarlandes. Was stand da so drauf?
Naja, also zum Beispiel war es tatsächlich so, bei dem ersten Fall, das fleißige Lieschen, dass ich da wirklich, ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich bin auf diese Neue Brem, oder heißt es Neue Brem? Ich hoffe, es heißt Neue Brem, ein Umerziehungslager, was es gab, was unglaublich brutal war. Da habe ich per Zufall einen Bericht drüber gelesen. Und habe das dann zum Beispiel vorgeschlagen, habe gesagt, in Saarbrücken gab es irgendwie 300 Lager, die gab es natürlich überall, aber das war mir zum Beispiel nicht so klar. Und dann haben wir uns zum Beispiel darauf geeinigt, beim ersten Fall, und da habe ich mich dann schon dann zwischendurch auch mal verflucht und habe gesagt, warum jetzt ausgerechnet mit so einem Thema irgendwie das Ganze starten. Also wir werfen das so rein, also auch das mit dem Urwald, der jetzt in der zweiten Folge eine Rolle spielt, das fand ich einfach toll, als ich da zum Sender gefahren bin, an diesen uralten Bäumen vorbeizufahren, die sind ja wirklich überall. Das sind dann so Sachen, die man sich so hin und her wirft und dann bleibt irgendwo was hängen und dann fängt man an. Aber die Hauptaufgabe nochmal ist für mich die Geschichte dann und nicht das Setting. Mhm.
Es gab viele begeisterte Stimmen über diesen Tatort, aber auch die Kritik, er sei sehr brutal gewesen. Da war von Splatter auf dem Tatort-Sendeplatz die Rede. Wie sehen Sie das? Wie viel Gewalt braucht so ein Krimi?
Ja, ich sehe das ehrlich gesagt zwiespältig. Also ich habe mir das tatsächlich heute auch mal so ein bisschen in den sozialen Medien angeguckt. Also ich fand es auch ziemlich brutal, muss ich sagen. Ich habe auch wirklich beim Schreiben gelitten. so ein bisschen, weil ich das auch, also die Vorstellung, dass jemanden anderen Gewalt antut oder ihn quält, einfach nur, weil er es kann. Das war auch genau das, was mich daran so abgestoßen und dann auch irgendwie fasziniert hat an dem Thema an sich, Soziopathen, Psychopathen. Auf der anderen Seite muss ich schon ganz ehrlich zugeben, ich selber verstehe nicht genau, warum wir so viele Krimis, so viele Morde, warum es irgendwie so viel Sendeplätze dafür gibt. Es ist aber das, was die Leute sehen wollen. Und dann denke ich mir schon, wenn man sich jetzt ausgerechnet mit Mord, mit einer heimtückischen Tötung eines anderen Menschen befasst, dann muss man das meiner Meinung nach auch aushalten, dass das dann eine heimtückische Tötung ist. Weil das ist Mord. Wir könnten wirklich auch andere Filme machen oder mehr Sendeplatz für andere Themen einräumen. Tun wir aber nicht. Und das ist auch zum Teil wirklich so gewollt vom Zuschauer. Und wenn er sich einen Mord anguckt, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum sich dann alle darüber aufregen, dass das brutal ist. Weil ein Mord ist brutal. Das ist ja kein... Ja. Ne, das ist ja kein Autounfall, da kann man auch die seelischen Folgen von so einem Verlust, das könnte man alles auch anders machen. Aber wir wollen ja sehen, wie jemand anders tötet. Und dann muss man das auch aushalten, dass das nun mal die niedrigste Stufe der menschlichen Auseinandersetzung ist, finde ich.
Über 9 Millionen Zuschauer wollten es auch diesmal wieder sehen. Das ist wieder ein sehr gutes Ergebnis für einen Tatort. Was ist für Sie das Besondere an den Tatortfolgen aus dem Saarland mit diesem jungen Ermittlerduo?
Also für mich ist natürlich das Besondere, dass wir uns das ausgedacht haben, diese Vorgeschichte, dass wir wirklich, erstens mal, dass ich damit überhaupt durchgekommen bin, dass das auch wirklich auf so ein, dass ich da so ein mutiges Team getroffen habe. Ich meine, die macht einen Film im Jahr. Und dann zu sagen, okay, wir machen eine fortlaufende Geschichte, die sich erstmal weitererzählt. Das fand ich einfach erstmal toll. Ich hatte da Lust drauf und ich fand das ganz toll, dass die da alle mitgemacht haben. Und es gibt Leute, die lieben das und es gibt Leute, die finden es ganz furchtbar. Das ist so, wie es immer ist. Und dann kann man, glaube ich, auch, warum dann mal nicht das Risiko eingehen und sagen, okay, wir riskieren das jetzt einfach mal. Also das fand ich für mich einfach toll, dass ich da eine fortlaufende Geschichte erzählen kann. Und dass die alle Beteiligten, alle Verantwortlichen da wirklich ohne das übliche Bedenkenträgertum gesagt haben, komm, wir riskieren es jetzt mal, wir gucken jetzt mal, was passiert.
Es ist offensichtlich gut ausgegangen. Hendrik Hölzemann, Tatort-Drehbuchautor über das Besondere am Saarland-Tatort. Das war also ein Ausflug in die Welt des Verbrechens. Nicht, dass die Kriminalität im Saarland besonders hoch wäre. Sie ist im letzten Jahr sogar gesunken. Aber die Zahl der Tötungsdelikte ist trotzdem angestiegen dort. So gesehen passt es ja, dass gerade der Tatort aus dem Saarland lief. Der Herr des Waldes. Jetzt geht es zurück zum Herrn der Küche. Der Saarländer Gerd Dudenhöfer leitet uns an bei der Käse-Sandwich-Herstellung in Gestalt seiner Bühnenfigur Heinz Becker.
Sollte Ihnen, lieber Kochfreund, tatsächlich einmal das Missgeschick passieren, dass Sie das Aufstreichen der Butter vergessen, dann tragen Sie die von Ihnen gewünschte Butterstärke auf die Käsescheibe oder Scheiben, drehen diese zur Schnittfläche der Semmelhälfte und ziehen nun Käsescheibe oder Scheiben zwischen Semmelhälfte und oben aufgelegter Hand blitzschnell heraus. Die Butter ist nun gleichmäßig auf der Schnittfläche verteilt. Käsescheibe oder Scheiben wieder auflegen. Fertig? Nein. Viele werden nun denken, wir haben heute Abend einfach nur eine Käseschnitte zubereitet, aber wir haben ja noch die zweite Semmelhälfte. Diese legen wir einfach oben auf und schon haben wir eine Käsesemmel. Das wäre es eigentlich schon für heute. Unser nächster Kochkurs ist heute in 8 Monaten. Heben Sie die Käsesemmel bis dahin gut auf, denn dann machen wir Semmelbrösel mit geriebenem Käse. Bis dahin, guten Appetit oder wie der Franzose sagt, bon voyage.
Der Autor wollte nicht, dass wir das Rezept online stellen, aber ich bin zuversichtlich, dass Sie es auch ohne saarländische Wurzeln nachkochen können. Das Saarland, unbemerkt ganz groß, HR2 Kultur, der Tag. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge über das Saarland gehört, aber wissen Sie inzwischen, wie groß das Saarland wirklich ist? Das wäre ja gut zu wissen, wenn man beim nächsten Waldbrand dann wieder hört, dass da eine Fläche abgebrannt sei, so groß wie das Saarland. Diana Zülfugari macht für uns den Größenvergleich und sie gibt uns einen Einblick, welche Assoziationen das Saarland bei ihr weckt.
Ein bisschen Frieden, das Herz schlägt links und der Tatort war langweilig. Mehr fällt mir spontan zum Saarland nicht ein. War nur eine Fotomontage, dass die Ever Given in der Saarschleife nicht im Suezkanal feststeckte. Fangfrage: Was ist länger, der Suezkanal oder das Saarland? Ja, richtig, der Kanal. Das Saarland ist nur so groß wie ein halber Ölteppich, ein Waldbrand, ein Eisberg oder wie 360.098 Fußballfelder. Ich war zwar gut in Geometrie, aber habe es nie geschafft, mir eine Fläche von x Fußballfeldern oder dreimal das Saarland vorzustellen. Das Saarland misst 2569,6 Quadratkilometer und weil ich mir trotz Mietpreisbremse gar nichts über 72 Quadratmeter Küche, Diele, Bad, Balkon vorstellen kann, wäre es für mich viel leichter zu sagen, das Saarland ist 75 Kilometer breit und 58 Kilometer lang. Mit dem Auto kann man es in einer Dreiviertelstunde und mit dem Fahrrad in einem Tag durchqueren. Moskau ist fast gleich groß. Übrigens, das Fußballfeld, nicht der Bolzplatz für die Minikicker, sondern ein Länderspielfeld, misst 68 mal 105 Meter. Erklär mir einer, warum manche Kollegen lieber von drei Fußballfeldern sprechen, als 300 Meter lang zu sagen. Bei den Fußballfeldern überlege ich immer, wie sie zusammengefügt sind. Zwei längs nebeneinander und noch eins quer darüber. Im Saarland gibt es 438 Fußballfelder. Also nur 1,2 Promille des Saarlandes sind von Fußballfeldern bedeckt. Im Netz gibt es Vergleichsrechner, da kann man jedes beliebige Flächenmaß in Saarländer umrechnen. Deutschland ist so groß wie 139 Saarländer. Interessant ist, dass in den USA gerne Rhode Island als Größenvergleich genommen wird. Es ist der kleinste amerikanische Bundesstaat. Und nein, Sie werden leider nie erfahren, wie groß Rhode Island im Vergleich zum Saarland ist. Denn ich wollte Ihnen dringend noch erzählen, dass die berühmte Saarländerin Nicole, das Mädchen mit der weißen Western-Gitarre und ein bisschen Frieden, immer noch mit der ersten Jugendliebe verheiratet ist und mittlerweile Enkelkinder hat. Mit wem Oscar Lafontaine, dessen Herz früher links schlug, heute verheiratet ist, wissen Sie. Aber erinnern Sie sich noch an die Lex Lafontaine? Der einstige Ministerpräsident schimpfte auf die Schweinejournalisten, die ihm seine Pensionsaffäre und Kontakte ins Rotlichtmilieu vorhielten. Lafontaine und seine SPD verschärften das Presserecht, so dass Gegendarstellungen ungeachtet des Wahrheitsgehaltes kommentarlos abgedruckt werden mussten. Der Redaktionsschwanz war im Saarland verboten. Daraufhin reckten alle Reporter bundesweit die Faust und solidarisierten sich. Sämtliche Naturkatastrophen, die irgendwo auf der Welt passieren, sollen fortan in einem Satz mit dem Saarland genannt werden. Okay, diese Lüge ist dicker als das Telefonbuch von Saarbrücken.
Im Saarland gibt es 438 Fußballfelder. Das ist eine Information, die vielleicht sogar der erfahrene Fußballfunktionär und Autor Rainer Kallmund noch nicht hatte. Hallo, Herr Kallmund.
Ja, guten Tag. Ja, ich fühle mich im Saarland wohl. Das ist ja ein kleines Land. Da sind natürlich auch logischerweise und nicht so viele Fußballvereine. Oder es ist eines der kleinsten Fußball- oder Landesfußballverbände hier im deutschen Fußballbereich. Aber das ist natürlich durchaus machbar, ne? Auch denkbar.
Aber 438 gesagt, Fußballfelder ist ja schon ganz ordentlich.
Nee. Sie müssen ja das auch aus einer anderen Perspektive sehen. Ne? Sie müssen also immer sagen, wie viele Vereine gibt es überhaupt im Saarland? Da gibt es, wie gesagt, natürlich auch eine Menge kleiner Clubs.
Aber der Fußball ist ja nicht der Auslöser gewesen dafür, dass Sie im Saarland gelandet sind. Sie sind eigentlich geboren in Brühl und haben den Großteil Ihres Lebens in Nordrhein-Westfalen verbracht.
Ja, in Frechen, dann später bin ich aufgewachsen, später dann in Leverkusen gelebt, ne, aber lange in Frechen direkt bei Köln, Braunkohle. Dann hat das natürlich mich auch ein bisschen geprägt.
Und nun ist Ihre Wahlheimat seit fast 10 Jahren Saarlouis, die heimliche Hauptstadt des Saarlandes. Wie kam das?
Ja, also wir sind ja vor 10 Jahren, haben wir nochmal ein Kind adoptiert oder das angeleiert. Da muss man Kurse machen und irgendwann war es dann soweit, dass wir offiziell nach Thailand gestartet sind. Ich hatte ja schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel. Und dann kriegten wir eigentlich dieses Kind empfohlen. Ja, in Deutschland haben wir dann gesagt, ja, das hat so ein paar Krankheiten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber wir haben dann gesagt, wir werden dieses Kind, das heißt übrigens Nisha, auf alle Fälle mit den kleinen Krankheiten, werden wir sie adoptieren. Ja. Bei uns kam ja das Jugendamt, dann mussten wir ja auch erklären, wo wir hinwollen. Und die hatten uns gesagt, bitte nicht hier in Köln, Leverkusen, dann haben sie so viel Bekanntes, Oppen oder Open House, wie man so schön sagt. Das liebt sich auch und das Kind braucht ein bisschen Ruhe, ein bisschen intensivere Betreuung und so weiter. Und dann hatte ich immer einen Koffer in Berlin. Ich wollte eigentlich nach Berlin, so ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Gab es auch ein paar schöne Häuser, aber keine Parkplätze. Bis da abends wie ein Idiot herumgefahren, hast einen Parkplatz gesucht. Dann ist meine Frau nochmal nach Saarland, sagt, Mensch, Saarland, hier fällt mir gut, ich war da auch beruflich einige Male. Und dann haben wir uns für das Saarland entschieden. Und das haben wir bis heute auch nicht bereut. Das hat für mich schon immer den Begriff klein, schön, ja, herzlich, modern und lecker. Und wie gesagt, wir sind hier voll angekommen. Das ist unsere zweite Heimat, nicht nur für mich als alter Sack, auch für meine Frau und vor allen Dingen natürlich für meine Tochter. Tolle Gegend, tolle Schulsysteme und die Kleine wird auch richtig gefördert, was ja auch dann erforderlich ist. Und da sind wir rundum zufrieden und happy.
Die Nähe zu Luxemburg, zu Frankreich, wo Savoir-vivre großgeschrieben wird, die Kunst des guten Lebens, schreibt man im Saarland ja mit Doppel-A, also Savoir-vivre. Wie macht sich das in Ihrem Alltag bemerkbar?
Ja, wir gehen natürlich nach Luxemburg, da kenne ich ein paar auf zu Lehrdienste schon meistens. Frankreich brauchen wir nicht drum herum zu diskutieren, aber wir sind mit dem kleinen Saarland voll zufrieden. Hier gibt es ja nicht nur schöne Sterneköche, sondern auch die einfachen Restaurants kochen fantastisch, gute Gastlichkeit, gute Essen. Und was Wichtigste ist, ich habe eben gesagt, alles für das Kind stimmt, Schulsystem, Gesundheitswesen, auch früher im Kindergarten schon. Dann auch die Saarländer sind ja so ein bisschen wie die Rheinländer, gemütlich, auch lustig und so haben wir hier auch sehr, sehr gute Freunde gefunden, so dass das in tutto für Tochter, Mutter oder meine Frau und mich hier passt wie die Faust aufs Auge.
Wir haben von meiner Kollegin, die aus dem Saarland kommt, erfahren, wie unterschiedlich die Dialekte im Saarland sind und teilweise auch schwer verständlich. Wie ist das für Sie? Verstehen Sie die Saarländer?
Ich komme da ganz gut mit zurück. Ich musste ziemlich am Anfang, hat mir hier irgendwie so eine Bank gesagt, mach doch mal einen Vortrag für uns. Und da musste ich so eine Sprachprüfung in Saarländisch, so ein bisschen mit Spaß, ne, gut guess oder so. Ich habe auch mal im Bett kochen gemacht hier in der Uni, in der Küche der Universität, gegen die damalige Ministerpräsidentin, Frau Karrenbauer und Ministerin, und die war damals ja auch schon Ministerpräsidentin. Da hat die ihre Dippelabbes gemacht und ich habe dann Menge Essen gemacht und da gab es so eine kleine Jury. Also es war alles immer jetzt lustig, nachher nett. Und ich habe gesagt, immer herzlich und lecker.
Wie geht's Ihnen denn jetzt mit den Lockerungen, die man im Saarland genießen kann, wenn man einen frischen negativen Test vorlegen kann?
Ja gut, ich muss natürlich sagen, ich bin ja sicherlich ein sehr, sehr stark getesteter Mann. Ich war jetzt zuletzt 2 Wochen unterwegs, habe ich alleine wieder 12 Tests gemacht. Das war natürlich TV-Produktion in Köln, also NRW, Grill den Hensler, 7 Tests, dann Hot oder Schrott mit Joey Kelly, dann noch bei einem Verband. Da fuhr ich dann mit 8, 9 Tests schon mal über München und so weiter und so fort. Dann bin ich hier eingelaufen mit 12 Tests. Ich bin der Meinung, man muss sich testen, man muss sich diszipliniert verhalten, nicht nur ständig rummotzen über die Politiker, über die Mediziner. Ich sage immer, es läuft nicht alles glatt. Das ist ja nicht schwer, das festzustellen. Aber es ist natürlich auch so, dass diesen Virus keiner kannte, keine Erfahrung hatte. Nicht die Virologen, nicht die Wissenschaftler, die Mediziner, die ja auch dann die Politik beraten müssen. Und somit war das natürlich auch ein schweres Unterfangen, Zickzackweg und alles, was dazugehört.
Rainer Kallmund, bestens getestet, und die Wahlheimat Saarlouis im Saarland ist auch einfach gut gewesen, die Entscheidung, wie ich das verstanden habe. Herr Kallmund, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns Deutschlands kleinstes Flächenbundesland ein bisschen genauer angeschaut, weil das Saarland mal wieder aus der Reihe tanzt mit seinem Saarland-Modell der Öffnungen mitten in der Pandemie. Bis zum Jahr 2043 soll Französisch dort übrigens zur zweiten Amtssprache werden. Es bleibt also mit Sicherheit immer ein bisschen anders. Das Saarland unbemerkt, ganz groß, HR2 Kultur der Tag. Sie können unseren Podcast jederzeit hören. Sie finden ihn in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk.